Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das vorgeschlagene Gotteswort für diesen Himmelfahrtstag finden wir im Buch der Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 4 bis 8. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, der Himmel geht über allen auf. In nur 5 Versen bekommen wir hier heute Morgen einen Überblick, einen Einblick in die Erd- und Himmel umfassende Wahrheit. Ja, es geht hier in diesen Versen um alles. Es geht um das Volk Israel, es geht um die christliche Gemeinde und es geht auch um dich persönlich. Zugespitzt ausgedrückt, es geht um Himmel oder Hölle. Sie alle haben als Kind sicherlich einmal dieses Fallspiel gebastelt oder öfters gebastelt, womit man so schön spielen kann, Abzählreime mitmachen kann. Und da war blau immer das Gute, also der Himmel, und rot war das Schlechte, die Hölle. Und wir wollen heute Morgen in 3 unterschiedlich langen Abschnitten einmal das uns anschauen, entfalten, was uns dieses Wort Gottes aus dem Buch der Offenbarung zu sagen hat. Erstens, mit wem haben wir es zu tun? Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Diese Formulierung erinnert sehr stark an die Selbstvorstellung Gottes am brennenden Dornbusch gegenüber Mose. Gott, er ist der schon immer Seiende. Er ist der allezeit Gegenwärtige. Und er ist der garantiert Kommende. Er allein ist also Herr über die Vergangenheit, über die Gegenwart und auch über die Zukunft. Und er ist dies in der Einheit mit seinem Sohn Jesus Christus, der der treue Zeuge ist. Und Christus und seinem Wort kannst du vollkommen vertrauen. Denn Christus war schon da, er war schon beteiligt an der Urschöpfung Gottes. Und dieser Christus, er ist der menschgewordene Sohn Gottes. Und dieser Christus ist auch der Erstgeborene von allen Toten. Er hat durch seine Auferstehung den Sieg errungen über den Tod und hat das neue Leben ans Licht gebracht. Und deshalb sitzt Christus nicht nur zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, sondern deshalb ist er auch der Herrscher über alle Könige auf Erden, wie wir vorhin gerade gehört haben. Deswegen, so als Einschub, finde ich es auch ganz spannend, was im Moment für eine Debatte über das Kreuz Jesu in Bayern vonstatten geht. Da regen sich Kirchen auf, dass ein Ministerpräsident ein Kreuz aufhängen will in seinen landesmäßigen Behörden. Da soll also überall am Eingangsbereich ein Kreuz aufgehängt werden, ein sichtbares Zeichen. Und da regen sich gerade die Kirchen darüber auf und sagen, es wäre ein Missbrauch des Kreuzes. Ich frage mich, ob man diese Stellen nicht gelesen hat, dass Christus nicht nur der König im Himmel ist, sondern auch der König über alle Könige auf Erden. Christus regiert in dieser Welt. Und was können wir als Christen tun, auch wenn wir in der Politik verantwortlich sind, als das Kreuz als sichtbares Zeichen aufzuhängen, sichtbar zu machen, Christus ist der König über Himmel und Erde. Und dann endet unser Abschnitt hier heute Morgen mit einer zusammenfassenden Selbstvorstellung unseres Herrn. Ich bin das Alpha und das Omega, das A und das O, der Anfang und das Ende, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben, hier in unserem Predigtwort und auch in unserem Leben. Ich komme zum zweiten Punkt. Was hat er für uns getan? Obwohl sich dieses Buch der Offenbarung, liebe Gemeinde, meiner Meinung nach in erster Linie an das Volk Israel richtet, um dieses erwählte Gottesvolk in der kommenden Endzeit auf Jesus Christus auszurichten, so bin ich überzeugt, dass wir auch als Christen für uns vieles aus diesem Buch der Offenbarung für uns fruchtbar werden lassen können. Und wir erkennen darin nun, dass Christus drei Dinge für uns getan hat. Als erstes heißt es hier, er hat uns geliebt. Glaubt ihr das? Glaubst du das? Christus hat uns geliebt? Hast du das schon einmal erlebt in deinem persönlichen Leben? Bitte beantworte diese Frage für dich jetzt nicht ganz schnell mit einem oberflächlichen Ja. Denn Liebe hat ja heutzutage in der Gesellschaft einen inflationären Charakter. Was wird da nicht alles geliebt? Von was wird nicht alles von Liebe gesprochen? Ich frage noch einmal, glaubst du wirklich, dass Gott dich persönlich liebt? Und zwar liebt trotz all deinen Macken und Fehlern, trotz all deiner Sünde und Schuld, durch die du dein Leben belastet hast, durch die du dein Leben unrein gemacht hast, durch die du Gott, den himmlischen Vater, betrübt und erzürnt hast? Glaubst du, dass Gott dich liebt? Vier Schriftstellen zu deiner Überzeugung oder zu deiner Bestätigung. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und als letztes, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und damit bin ich schon beim Zweiten, was Christus für uns getan hat. Er hat uns reingewaschen, wie es hier steht, von unseren Sünden mit seinem Blut. An dieser Stelle, liebe Glaubensgeschwister, sind wir am Zentrum und am Wendepunkt des Heilshandelns Gottes mit dieser Welt und mit uns Menschen. Glaubst du das? Glaubst du, dass du vollkommen reingewaschen bist von all deinen Sünden? Glaubst du, dass du vollkommen reingewaschen bist von der Verehrung falscher Götter oder Götzen? Bist du frei von spiritistischen, esoterischen oder abergläubischen Dingen? Glaubst du, dass du reingewaschen bist von all deinem Egoismus, deiner Selbstsucht und Angeberei? Bist du frei von dem Begehren, dich vor anderen Menschen darstellen zu müssen? meinetwegen auch im Internet oder in sozialen Netzwerken? Bist du frei von dem Selfie-Wahn, immer selbst überall mit drauf und dabei sein zu müssen? Bist du frei von einer übertriebenen Selbstliebe zum eigenen Körper und meinst dich nur wohlfühlen zu können mit einem besonderen Styling, mit Tattoos oder Schönheitsoperationen? Glaubst du, dass du reingewaschen bist von Geldgier und von Geldliebe? Bist du davon frei, dein Geld nur für dich zu gebrauchen und Gott und seine Gemeinde nur mit kleinen Resten abzuspeisen? Bist du frei davon, ständig das zu haben, was eben neu auf den Markt kommt oder was da gerade der Nachbar angeschafft hat, sei es das Auto, das Handy oder auch die schicken Kleider? Bist du frei davon, überall in der Welt herumfliegen zu müssen, ohne dich jedoch um die Mission in fremden Ländern oder die Christen in fremden Ländern, um dich darum zu kümmern? Glaubst du, dass du reingewaschen bist von den Lästerungen? Bist du frei davon, über andere Menschen falsche oder herabwürdigende Dinge zu erzählen? Und bist du frei davon, über Gott zu lästern, Witze über ihn zu machen oder ihn zu verspotten oder es witzig zu finden, wenn andere ihren Witz über Gott treiben? Unlängst gerade wieder geschehen im deutschen Fernsehen, öffentlich-rechtlich im ZDF zu Ostern, in der Heute-Show, da hat Oliver Welke Jesus als Osterhase am Kreuz lächerlich gemacht und verulgt. Er hätte Galaterbrief Kapitel 6 lesen sollen, da steht, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Glaubst du, dass du reingewaschen bist von deinem Ungehorsam gegenüber deinen Eltern oder von deiner Lieblosigkeit gegenüber deinem Ehepartner oder deinen Kindern? Glaubst du, dass du reingewaschen bist von Unzucht? Gerade auf diesem Gebiet regiert in unserer Gesellschaft eine vollkommene Verleugnung von Gottes guter Gabe, von Gottes guter Schöpfungsgabe der Sexualität. Statt dem schöpfungsgemäßen Einswerden von Mann und Frau in der Ehe und dem Auftrag, eben Kinder zu bekommen und diese in der Liebe Gottes großzuziehen, herrscht in unserer Gesellschaft eine Ich-Sucht. Und die gute Schöpfungsordnung Gottes, sie wird von dem Satan ins Gegenteil verkehrt. Und so wird aus Gut unrein gemacht. Und selbst jungen wie auch alten Christen, so merke ich es oft, fehlt eine genaue Erkenntnis, der genaue Maßstab, was gut und was unrein ist, was gut für sie ist und was ihnen schadet. Also frage ich ganz konkret, bist du reingewaschen von vorehelichem Geschlechtsverkehr, vom Zusammenleben ohne Trauschein, von Ehebruch, von Pornografie, von Prostitution, von Homosexualität, von Pädophilie, von der Vertauschung und Auflösung der Geschlechter durch dieses sogenannte Gender Mainstreaming? Glaubst du, dass du reingewaschen bist von aller Lüge, Betrug, Diebstahl und gar Mord? All die Dinge geschehen ja, wenn wir Menschen Gottes Willen nicht mehr achten, sondern immer uns selbst, unseren Willen, unsere Bedürfnisse in den Vordergrund, ins Zentrum stellen. So werden jährlich 56 Millionen Kinder im Mutterleib getötet. Ich sage es nochmal, weltweit 56 Millionen Kinder werden im Mutterleib getötet und die Welt und auch viele Christen schweigen zu diesem Mord. Hatten früher die Religionen und die heidnischen Menschen grausam ihre Kinder den Göttern geopfert, um diese Götter zu beschwichtigen? So opfern heute Männer und Frauen, ich sage ausdrücklich beide, ungeborene Kinder ihren eigenen Bedürfnissen und Lebensplanungen. Und das alles geschieht, und warum das geschieht, schreibt uns der Apostel Paulus in Römerbrief Kapitel 1. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch noch Gefallen an denen, die es tun. In mir steigt ein Schrecken hoch. Könnt ihr noch ruhig auf ihren Bänken und Stühlen sitzen? Wir alle gehören genau zu diesem Menschengeschlecht und haben nach Gottes Recht den Tod verdient. Und nun glaubst du, dass du vollkommen reingewaschen bist? Dazu hilft dir kein Regen, da hilft dir keine Dusche, da hilft dir kein Waschmittel. Das Einzige, was dich reinwaschen kann, ist das teure und kostbare und reine Blut von Jesus Christus. Allein sein Opferblut als eines reinen und unbefleckten Lammes kann dich reinwaschen von Sünde und Tod. Und das hat Christus getan am Kreuz von Golgatha für alle Welt und auch für dich. Im Kolosserbrief 1 wird dies bezeugt. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in Christus wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Ich sage es noch einmal, liebe Gemeinde, wir sind hier am Zentrum und am Wendepunkt des Heilshandelns Gottes mit der Welt und mit uns Menschen. Und es kostete unseren Herrn Jesus einen schweren Kampf, es kostete ihn viele Tränen und blutgetränkten Schweiß in Gethsemane. Und es kostete ihn sein Leben und sein Blut im Leiden und Sterben am Kreuz von Golgatha. Deine und meine Rettung kostete sein Leben. Deshalb tue Buße über dein Leben. Wende dich Gott zu in vollstem Vertrauen und sage ihm all dein Versagen. Beichte ihm all deine Schuld. Und lass dir im Namen des allmächtigen Gottes und des himmlischen Vaters in aller Vollmacht alle deine Sünden vergeben und dir Heilung zusprechen durch den Mund eines Glaubensbruders oder einer Glaubensschwester. Nur so kannst du im Frieden mit Gott leben und auch sterben. Nur so kommst du zur Gewissheit, dass du vollkommen reingewaschen bist. Und jetzt wird noch einmal klarer, dass es hier und heute tatsächlich um alles geht. Es geht wahrlich um Himmel oder um Hölle. Und das hat nun, liebe Glaubensgeschwister, dann auch für uns ganz konkrete Konsequenzen auf unterschiedliche Art und Weise. Nimmst du nämlich diese Liebe Gottes für dich an, nimmst du die Erlösung durch Christi Blut für dich an, dann gehörst du jetzt schon zu Jesus Christus, dann bist du jetzt Tempel des Heiligen Geistes Gottes. Das heißt, Gott hat Einzug genommen in dein Leben. Und als Kind Gottes bist du dann auch Erbe Gottes. Dir wird alles zugesprochen, was Gott für die Ewigkeit verheißen hat. Und das gilt schon jetzt und heute, auch wenn wir trotz all unserem Neugeborensein aus Wasser und Geist hier auf Erden immer noch in unserem alten Adam, in unserem alten Leib leben müssen und Mühe haben, diesen alten Adam dem Willen Gottes unterzuordnen. So stehen wir als Christen eben in einem Glaubenskampf. Immer wieder sollen wir unsere Leiber Gott als ein Opfer hingeben. Und diesen Kampf, unseren Glauben in der Heiligung zu leben, das kann keiner von uns aus eigener Kraft oder Vermögen tun oder bestehen, sondern nur, indem wir als Christen immer wieder die Waffenrüstung Gottes anlegen und tragen. Epheser 6. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens einzustehen. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Wenn wir das beherzigen, liebe Glaubensgeschwister, dann können wir in das mit einstimmen, was uns der Apostel Paulus sagt. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden von ihm verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit von dem Herrn, der der Geist ist. Das heißt also mit anderen Worten, liebe Gemeinde, wenn wir in Christus wohnen und er in uns, dann wird unsere Heiligung durch Christus an unseren Leibern auch sichtbar, indem nämlich immer wieder der Glanz Gottes und seine Vollkommenheit auf uns und in uns fällt und uns immer mehr verwandelt in ein Bild, das immer gleicher wird, so wie es Gott für uns erdacht hat. Und wenn wir das beherzigen, dann werden wir eben nicht schweigen, wenn mal wieder über Gott oder die Welt gelästert wird, wenn andere Menschen runtergemacht werden. So werden wir die Wahrheit wählen, auch wenn die Lüge uns irgendwelche Vorteile versprechen mag. So werden wir den Fernseher oder auch die Musik ausschalten, wenn dort Unheilvolles oder Unzucht uns entgegenkommen. Denn das ist das Dritte, liebe Gemeinde, was Christus für uns getan hat. In ihm sind wir frei geworden, reingewaschen und frei geworden von den Bindungen, Sehnsüchten und Gefangenschaften dieser Welt. Wenn wir in Christus leben, gehören wir bereits in diesem Leben auf die Seite des Siegers. Und in Christus, da haben wir auch längst unseren Platz im Himmel angewiesen bekommen. Unsere Wohnung ist uns bereitet im ewigen Himmelreich. Und solange wir nun noch auf dieser Erde leben und wandeln, liebe Glaubensgeschwister, haben wir alle von unserem himmlischen Vater einen Auftrag bekommen. Jesus würdigt seine Jünger und Nachfolger bis zum heutigen Tag, dass wir in der Welt unseren Glauben bezeugen und andere Menschen zu Christus führen. Der allmächtige und barmherzige Gott, er beteiligt uns also an seinem Heilsplan für die Welt und für die Menschen. Er beteiligt uns an seiner Mission und deshalb beauftragt der auferstandene Christus kurz vor seiner Himmelfahrt seine Jünger mit den Worten: Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Auftrag, den Christus an seine Nachfolger gegeben hat, an seine Gemeinde gegeben hat. Und dieser Auftrag unterscheidet sich, da müssen wir genau trennen, von dem Auftrag, den Gott seinem erwählten Volk Israel gegeben hat. Also der Auftrag, von dem, so bin ich überzeugt, hier auch das Buch der Offenbarung spricht. Hier heißt es über das Volk Israel: Und hat uns zu einem Königreich gemacht, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das, was wir hier in der Offenbarung lesen, liebe Gemeinde, ist die Erfüllung dessen, was Gott dem Mose und seinem Volk Israel am Sinai verheißen hat. Nämlich, dass Israel dann eines Tages absolut gemäß seiner Bestimmung leben wird, dass sie Christus erkennen werden, dass dieses Volk Israel in Vollkommenheit sichtbar sein wird und dann als Priestervolk für die anderen Völker dienlich wird und die anderen Völker auch zu Christus führt. Und als Königsvolk wird Israel über die Völkerscharen regieren. Das ist die Verheißung vom Sinai über die Offenbarung, die sich erfüllen wird in der letzten Zeit. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Wie empfängst du ihn? Im Bericht über die Himmelfahrt Jesu, vorhin in der Schriftlesung, aber auch jetzt, wird darauf hingewiesen. Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wird, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und die Offenbarung konkretisiert genau das jetzt und kündigt an: Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Das ist ein gewaltiger Satz, liebe Glaubensgeschwister. Dieser Satz wird ausdrücklich nochmal mit Ja und Amen bestätigt und bekräftigt. Ja, so ist es. Und über all das, was vor, während oder nach der Wiederkunft sichtbar werden wird und sich ereignen wird auf dieser Welt, darüber schenkt uns Gott auch Klarheit, und zwar seinem ersterwählten Volk Israel genauso wie der Gemeinde Christi. In der Bibel finden wir alles, was wir dazu wissen müssen und brauchen, wenn es sein wird, dass Christus eines Tages sichtbar auf diese Erde zurückkommt. Aber die entscheidende Frage gilt nun hier und heute für jeden Einzelnen von uns. Wie empfängst du ihn? Wirst du zu denen gehören, die dann leidvoll sehen und feststellen müssen, dass dieses Wort Gottes ja tatsächlich wahr ist, dass alle seine Verheißungen wirklich stimmen? Mit eigenen Augen erkennen zu müssen, ja, Jesus ist tatsächlich auferstanden, wahrlich auferstanden, er lebt, und nun kommt er doch als der Weltenrichter zurück, so wie es im Glaubensbekenntnis heißt, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Und alle, die ihn durchbohrt haben, das heißt ja, dass jeder Mensch erkennen wird, dass er selbst persönlich mit daran schuldig ist, dass Christus am Kreuz sterben musste und gestorben ist, dass Christus also auch wegen meiner Schuld und Sünde all die Schmerzen, Leid und Tod auf sich nehmen musste und auf sich genommen hat. Und das alles aus tiefster und reinster Liebe zu mir, um mich und dich zu erlösen mit seinem Blut und uns in das ewige Herrlichreich Gottes zu ziehen. Die entscheidende Frage für jeden einzelnen Menschen auf Erden lautet: Wie empfängst du ihn? Gehörst du zu denen, die dann eines Tages voller Wehklagen erkennen müssen, es ist tatsächlich so, wie es im Wort Gottes in der Bibel geschrieben steht, wie ich es meinetwegen oftmals gelesen habe, wie ich es im Religionsunterricht hörte oder im Kindergottesdienst, wie ich es von meinen Pfarrern oder Gemeinden verkündet bekommen habe, aber ich habe selber leider immer Wichtigeres zu tun gehabt, als mich danach zu richten. Oder ich habe nie in meinem Leben den entscheidenden Glaubensschritt zu Christus getan. Ich habe nie konkret sein Heilsangebot für mein Leben auch angenommen. Ich habe nie einmal Christus eingeladen, Herr und Heiland meines Lebens zu sein. Wirst bzw. musst du dann zu denen gehören, die laut und schmerzvoll wehklagen müssen, wenn Christus wiederkommt? Oder wirst du dann zu denen gehören, die ihn sehen werden, so wie ihr Glaube an Christus alles verheißen hat und so wie es dann eines Tages in Erfüllung gehen wird? Gehörst du dann zu denen, die neu geboren aus Wasser und Geist in einer wunderbaren Freude und Herrlichkeit strahlen werden über dieses Wiederkommen Christi und in all seinem Glanz ihn sehen werden als Herrn über Himmel und Erde? Das wird, liebe Glaubensgeschwister, ein Tag sein, eine Herrlichkeit sein, die wir nicht einmal im Geringsten vorher erahnen können. Das wird alles übertreffen, was wir uns an Freude, Herrlichkeit und Glanz in dieser Welt vorstellen können. Der Apostel Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8, wer es nachlesen will, an die christliche Gemeinde. Ihn, Christus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Hier versucht Petrus, das in Worte zu fassen, was uns als Christen erwartet. Und diese Worte, menschliche Worte, sind viel zu wenig dafür, um die Herrlichkeit und diesen Glanz des Himmels auch nur erahnen zu können. Also freut euch in Christus mit einer unaussprechlichen Freude. Das Beste kommt im Himmel noch und glaubt nicht solchen Märchen, die dann sagen, im Himmel wird es ja ziemlich langweilig sein, ständig Halleluja singen zu müssen oder was der Volksglaube uns da alles einreden wird. Das wird eine Herrlichkeit sein, eine Freude sein, die alles übertrifft, was wir sehen können hier auf Erden, was wir uns überhaupt vorstellen können hier auf Erden. Es geht also jetzt tatsächlich um Freude oder Wehklagen, es geht um Himmel oder Hölle. Ja, in diesen nur 5 Versen der Offenbarung bekommen wir wahrlich einen Einblick in die Welt- und himmelsumspannende Wahrheit. Ja, hier und heute geht es um alles, wie im Hebräerbrief geschrieben steht: Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Also, liebe Glaubensgeschwister, so wie eine Rebe an den Weinstock gehört, um gute Frucht bringen zu können, so gehören wir als Christen an unseren Christus. Nur in ihm und mit ihm und durch ihn können wir Frucht bringen in dieser Welt. Mit ihm beharrlich verbunden sein und bleiben, das können wir, indem wir die Bibel aufschlagen und Gottes Wort täglich lesen und studieren. Indem wir täglich die Hände falten zum Gebet und in einer Beziehung, in einem Reden mit unserem lebendigen Gott sind. Das können wir, indem wir miteinander als Gemeinschaft der Heiligen Gottesdienste feiern und das heilige Abendmahl unseres Herrn empfangen. In einer Verbindung zu bleiben, wie die Rebe am Weinstock, so sollen wir das tun von unserem Aufstehen früh morgens bis zu unserem Zubettegehen abends. Indem wir verinnerlichen, was wir eben gehört haben, dass Christus 3 Dinge für uns getan hat, so sind wir nun eben auch herausgefordert, 3 Dinge für Christus zu tun. Erstens, bleibt an Jesus, der euch von Herzen liebt. Zweitens, lasst euch eure Sünden vergeben und euch reinwaschen, damit euch nichts, aber auch gar nichts den Zugang zur Herrlichkeit Gottes verbaut. Und wer diesen wichtigen Schritt im Leben eines Menschen noch nicht getan hat oder über diesen Schritt, über sein eigenes Leben noch keine Glaubensgewissheit hat, dass er das Heil erlangt hat, den lade ich ganz konkret ein, diesen Schritt auch zu tun. Da darf auch gerne nachher nach dem Gottesdienst zu mir kommen und mich ansprechen. Wir sollten mindestens einmal in unserem Leben diesen konkreten Schritt gegangen haben und als Zeuge einen Glaubensbruder, eine Glaubensschwester dabei haben und uns diese Reinwaschung, diese Vergebung der Sünden im Namen des Christus zugesprochen sein lassen und die Vergebung Gottes zu empfangen für unser Leben. Und drittens, lebt als Kinder Gottes in der Heiligung, damit all euer Denken, Reden und Tun immer mehr und immer mehr dem Willen Gottes entspricht. Und lasst euch eben nicht mehr gefangen nehmen von der Sünde, weil Christus euch tatsächlich von ihrer Macht frei gemacht hat. Dann werdet ihr am Tage der sichtbaren Wiederkunft von Jesus zu denen gehören, die den Sohn Gottes in all seiner Herrlichkeit mit großem Staunen und großer Freude empfangen. Und damit ihr das bestätigt habt, ist euch vom Himmel her offenbart. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.